In den folgenden Wochen festigte sich unsere neu gewonnene Freundschaft. Wir trafen uns tatsächlich an jedem Samstag am Drachenfels. Und ich stellte fest, ich mochte Rachel. Sie war eine coole Freundin, obwohl sie ein Mädchen war. Aber zugleich war sie eben auch gerade deshalb cool, weil sie ein Mädchen war, und das verwirrte mich. Irgendwie hatte ich Angst vor ihr. Und zugleich konnte ich nicht erwarten, dass es wieder Samstag wurde. Ebenso wie meine Stimme kiekste offenbar auch meine Emotionalität. Zum Glück war es Rachel piepegal, dass ich mir unsicher vorkam. Ich ließ grundsätzlich sie entscheiden, obwohl mir eine ganz krasse Idee gekommen war, was wir unternehmen könnten, sobald wir alle Drachenfels-Attraktionen besucht und unsere Lieblingsplätze in der Umgebung gefunden hatten. Aber ich konnte mich einfach nicht dazu durchringen, es ihr vorzuschlagen. Ich hatte Angst, meinen Willen durchzusetzen und war mir sicher, dass Rachel, für welche Aktivität ich mich auch immer entscheiden würde, mir sofort die Freundschaft kündigen würde. Diese völlige Handlungsunfähigkeit machte mich manchmal einfach nur traurig. Und das wiederum machte mich wütend. Jungen sollten nicht traurig sein und sogar noch weniger handlungsunfähig. Aber wie gesagt, Rachel war besonders. Sie rannte meine Fehler einfach mit ihrer Forschheit über den Haufen. Deshalb wagte ich schließlich, ihr D&D vorzuschlagen. Dungeons and Dragons. Als Rachel begriff, wovon ich sprach, teilte sie mir umgehend mit, dass sie von dem Spiel gehört habe, und ich wäre vor Schreck fast hintenüber gekippt. Aber Rachel hatte Gutes darüber gehört und war gespannt darauf, es auszuprobieren. Also zog ich zwei zerknitterte Schreibblöcke und zwei halbwegs gespitzte HB-Bleistiftstummel aus meiner Hosentasche und legte ein paar Würfel dazu, die ich vorsichtshalber in meinem Portemonnaie in der Reißverschlusstasche meiner Regenjacke transportiert hatte. Dann ließen wir uns neben Fido auf mitgebrachten Decken nieder und begannen zu spielen. Das Spiel ist eine Marke, es gilt heute als das erste Pen-and-Paper-Rollenspiel. Das Beste daran aber war, dass jeder im Grunde sein eigenes Spiel erfand. Es war praktisch gar nichts vorgegeben, es war eine Spielwiese für die Fantasie. Man kaufte nur die Idee mit dem Aufschreiben, dem Spielleiter und den Würfeln. Und die Würfel natürlich. In den folgenden Jahren fragte ich mich oft, wieso wir dafür bezahlten. Also außer für die Würfel, aber was soll's. Die Idee war ja wirklich gut. Ich holte tief Luft und präsentierte den Beginn unserer Geschichte. Rachel war die Tochter des mächtigen Grafen von Drachenfels, der sich in seiner Burg verschanzt hatte, weil ein Drache seine Besitztümer bedrohte. Das Ungeheuer wollte etwas, aber das, was es wollte, war kein Geld. Denn der Fürst hatte ihm bereits all sein Gold und sein Geschmeide vermacht. Es wollte seine Tochter. Die hatte es entführt. Und der Fürst hatte seinen besten Paladin, mich, dazu ausersehen, sie zu retten. Ich hatte mich im Vorfeld der zu spielenden Zeit bis in die Höhle des Drachen vorgekämpft und Rachel von ihren Fesseln befreit. Jetzt mussten wir zuerst die Drachenhöhle verlassen und dann den Weg durch den Wald und die Felsen hindurch bis hinauf zur Burg derer von Drachenfels finden. Wir würfelten also wie die Weltmeister, besiegten im Gewölbe des Lindwurms Trolle, Zauberer und schließlich auch den Drachen. Jedenfalls für den Moment. Vor lauter Eifer liefen wir sogar zwischendurch zwischen den Bäumen umher und stellten uns vor, durch die Verliese zu irren und tatsächlich dem Monstrum zu begegnen. Und Rachel hatte außer roten Wangen und zerzausten Haaren ein Lächeln im Gesicht. Ich war sehr zufrieden mit dem Tag. Als nächstes würden wir die Drachenhöhle verlassen und uns durch die Wälder schlagen. Und dafür hatte ich schon einige Ideen parat. Darauf freute ich mich schon. Nur die Sache mit dem Drachen erwies sich als einen Haken habend, als wir uns verabschiedet hatten und ich den Rest des Weges allein nach Hause fuhr. Als ich mir vorgestellt hatte, Rachel vor dem Drachen zu retten, hatte ich den schwerterschwingenden Paladin gemimt. Aber heimlich war mir klar gewesen, dass ich gar kein Blut hätte vergießen wollen, auch wenn es natürlich notwendig gewesen wäre. Das hätte das Siegesgefühl gewaltig geschmälert. Wobei, Prügeleien wären natürlich schon in Ordnung gewesen, also so gesehen. Echt jetzt. Quarztrachit, dachte ich. Das lenkte mich einen Augenblick von Rachels Umriss ab, den ich, Wassernymphen gleich, am Bachlauf wahrnahm, in den sie ihre Füße steckte. Heute war zur Abwechslung mal ein warmer Tag, der 15. März. Ich fand ihn sogar ziemlich heiß. Die Kiesel am Bach verlockten mich immer wieder dazu, sie näher zu bestimmen. Obwohl ich nicht wirklich Ahnung hatte, kannte ich doch eine Menge Gesteinsbezeichnungen Und dass es sich bei dem Stein, der in dieser Gegend abgebaut worden war, um Quarztrachyt handelte, wusste ich sicher. Ich atmete auf und machte den Fehler, wieder direkt zu Rachel hinüberzusehen. Ich wurde rot und flüchtete mich sicherheitshalber zurück in meine Gedanken. Auch wenn die noch immer bei Rachel verweilten, konnte ich doch über die Beschreibung dessen, was ich sah, ein wenig Kontrolle über meine Gedanken gewinnen, falls ich das wollte. Beim Anblick von Rachel, Prinzessin von Drachenfels, kam mir nur eines in den Sinn. Bewegung und Ruhe waren bei diesem Anblick in perfekter Ausgewogenheit, wie Yin und Yang bei den Chinesen und wie bei einer guten Bronzestatue. Ich hatte einfach zu viel Wissen im Kopf und zu viele Gefühle und zu viele Zusammenhänge, aber ohne das alles wäre ich einfach nicht ich. Bäh, Pubertät war schon blöde. Schließlich entstieg die Nymphe dem Bade, wir rearrangierten unsere Spielblöcke und Würfel und Rachel sah mich erwartungsvoll an. Der Paladin und die Prinzessin verlassen also die Höhle, begann ich, um sich auf den Weg zu machen zu ihrem Vater, der sie schmerzlich vermisst und den sie so bald wie möglich wiedersehen will. Ich hielt inne. Rachel sah gerade nicht so aus, als würde die Prinzessin ihren Vater baldmöglichst wiedersehen wollen. Und ich hatte das Gefühl, dass hier weniger die Prinzessin als mehr die Diplomatentochter angesprochen worden war. Der Paladin musste handeln. Und das würde ich auch tun. Dein Vater ist ziemlich streng, oder? Es kostete mich einige Mühe, die Worte auszusprechen, aber den Verdacht trug ich ja schon seit unserer ersten Begegnung mit mir herum. Trotzdem fühlte ich mich genötigt, hinzuzusetzen: Ich will dir nicht zu nahe treten. Er muss ja auch sehr nett sein, wenn er als Botschafter für sein Land unterwegs ist. Rachel nahm mir die Frage nicht übel. Beides, sagte sie. Mein Vater ist sehr streng, wenn es um Verbote geht. Heute war er ganz schön sauer auf mich. Aber wenn ich mir etwas wirklich wünsche, dann darf ich es auch tun. Und wenn er etwas erlaubt hat, bleibt es erlaubt. Außer irgendwas hat sich an den äußeren Bedingungen geändert. Sie stieß ein erleichtertes Lachen hervor. Unser Streit heute Morgen war für ihn jedenfalls kein Grund, mich am Spaziergang mit Fido zu hindern. Und überhaupt, viele Verbote gibt es für mich nicht, nur bei dem, was die Botschaft betrifft und irgendwelche multilateralen Beziehungen. Ich schluckte und fragte mich, ob ich auch zu diesen multilateralen Beziehungen gehörte oder gehören könnte. Rachels Vater flößte mir gehörigen Respekt ein. Immerhin wirkte sie jetzt wieder versöhnter mit der Welt, und das gefiel mir sehr. »Lass uns weiterspielen«, schlug ich vor. »Komm mit.« Rachel war erwartungsgemäß verwirrt. »Warum?«, fragte sie. »Na, weil wir da drüben, hinter den Buchen, auf Siegfried und Brunhilde treffen werden«, klärte ich sie äußerst zufrieden auf. An ihrem Blick sah ich, dass ich ins Schwarze getroffen hatte. Das war ihr Ding. Sie ergriff meine Hand und zog mich mit sich auf die Buchen zu. Die Prinzessin von Drachenfels und der Paladin des Grafen fliehen vom Ausgang der Höhle in den lichtdurchfluteten Frühlingswald hinein. Ich lief los. Da sehen sie zwei Gestalten in mittelalterlicher Kleidung, einer wie ein Schmied gewandet, seine Begleiterin eher so, wie die Prinzessin gekleidet wäre, wenn sie nicht in der Drachenhöhle in Lumpen gehüllt worden wäre. Rachel wedelte mit ihrer Regenjacke, als wäre sie ein paar Flügel. Die brachte nichts aus der Fassung. Ich musste grinsen und lief langsamer. Die beiden sind offenbar ebenfalls auf der Flucht vor irgendetwas, vermutlich vor dem, ich baute mich breitbeinig vor Rachel auf und verwandelte meine Arme in die Barten des Drachen, Ungeheuer. Rachel schnappte mein imaginäres Schwert aus meiner realen Gürtelschnalle, was ganz schön ziepte, ließ sich von meinem Protest aber nicht beeindrucken und marschierte auf die Neulinge zu. »Hey, ihr da!« Ich zuppelte meine Gürtelschnalle zurecht und improvisierte: Die Fremden sehen die Prinzessin und den Paladin unverwandt an, beide zücken nun ebenfalls ihre Schwerter. Ich grinste zufrieden, als Rachel den Luftschwertknauf fester packte. Dann spricht die Wohlgekleidete: Siegfried wackrer Recke, obgleich mir unterlegen in Rang und Kampf, habt ihr doch einiges an euch, das mich euer Wohlergehen wünschen lässt. Nicht zuletzt deshalb, weil ihr mir eine Hochzeit schuldet, Schurke, drum seid gewarnt. Ich erblicke Rauch aus des Drachen Lefzen jenseits der Bäume. Lasst uns gehen. Rachel sah mich an. Gehen wir mit? Ja, bestätigte ich und musste einen Augenblick nachdenken. Siegfried war mit einer Walküre unterwegs. Die haben's drauf. Wir laufen hinterher, aber sie sind schnell. Rachel rannte los. Nach ein paar hundert Metern, die sich wegen des ständigen Nach-Drachen-Umschauens schwierig gestalteten, vor allem aber lustig, ergänzte ich: Zu schnell für uns. Das müssen Brunhildes Superkräfte sein. Guck, sie sind schon ganz da hinten. Ich hielt inne. Ich hatte, um wieder zu Atem zu kommen, zwar mit dem Arm zur nächsten Lichtung hinübergewedelt, die noch ein ganzes Stück von uns entfernt lag, aber nicht wirklich hingesehen. Fido hechelte. Rachel starrte auf den Punkt, zu dem ich gewiesen hatte. Ich hob meinen Blick. Auf der Lichtung standen klar erkennbar zwei Gestalten. Eine trug lederne Kleidung über einem Leinengewand, die andere ein buntes, weites Kleid aus feinem Baumwollgewebe, kariert. »Das«, Rachel brachte kein weiteres Wort hervor, und das lag nicht am Außeratemsein. Sie war trainierter als ich. Das musste der amerikanische Schulsport sein. »Ja«, kiekste ich, und es klang, als würde ich singen, nur eben mit Stimmbrucheinlage. »Ich sehe es auch.« Wir schauten einander an, dann wieder zur Lichtung. »Bilden wir uns das ein?«, fragte Rachel mich aufgewühlt. Die Gestalten zogen sich zu den Bäumen am entfernten Ende der Lichtung zurück, und wir konnten nicht mehr sicher sagen, ob wir sie noch sahen oder nur die Formen der Bäume und des Unterholzes als Personen interpretierten. »Nein«, erwiderte ich und hatte meine Stimme nun wieder unter Kontrolle. »Wenn schon, dann haben wir es uns erträumt.« Ich nahm entschlossen Rachels Hand in meine. Fido leckte sie beide. »Gehen wir zurück zum Felsen«, sagte ich. Während des Weges wurde Rachel immer entspannter. Unterwegs schaute sie sich um, und obwohl jetzt auf der Lichtung nichts Unerwartetes mehr zu sehen war, sagte sie begeistert: »Nibelungen! Wow! Deshalb bin ich hier. Das ist sowas von Bombe!« Ich nickte. Dann schweiften meine Gedanken wieder ab. »Habe ich schon erwähnt, dass wir uns in der Pubertät befanden?« »Nibelungen«, dachte es in mir. »Treue!« Das war ein großes Wort. Paladine waren treu. Treue bedeutete, zu einem Menschen zu halten, komme was wolle. Zu jemandem, den man liebte. Aber was war, wenn man seinen König nicht liebte? Oder wenn der König, den man liebte, etwas tat, was einfach Unrecht war? Für mich war die Antwort ganz einfach. Dann musste ich den König, gerade weil ich ihn liebte, auf seinen Fehler hinweisen. Er konnte ihn ja im besten Falle einfach einsehen und wieder gut machen. Und falls sich wirklich herausstellte, dass er systematisch und absichtlich Unrecht tat, dann durfte ich ihm nicht weiter wie gewohnt die Treue halten. Dann bedeutete Treue etwas anderes. Dann bedeutete Treue so etwas wie dafür zu sorgen, dass er im Kerker genügend Nahrung bekam und einen fairen Prozess. Sie konnte aber nicht bedeuten, dass ich Unrecht, echtes, großes, verletzendes, relevantes Unrecht ungeahndet ließ. Davon war ich fest überzeugt. Das war in der deutschen Geschichte nicht von allen so gesehen worden. Das Dritte Reich war das prominenteste Beispiel dafür. Treue war ein klarer Fall von Wortumdeutung, von Wörterklau. Ursprünglich etwas Positives, Schützendes, zumindest aber juristisch neutral. Verpflichtung zwischen Lehnsherrn und Mann, wurde sie in ihr Gegenteil verkehrt, wenn sie das Negative zur Pflicht erhob. Ich musste an den eingängigen Ausdruck denken, den wir in der Schule gelernt hatten. »Wehret den Anfängen«, sagte ich leise, aber bestimmt. Rachels Augen spiegelten Verwirrung. »Entschuldige«, brachte ich heraus, »ich musste daran denken, wie die Nibelungensage zur Nazizeit missbraucht worden ist.« »Oh«, sagte Rachel. »Ja, wir haben in der Schule über Hitler und die Konzentrationslager gesprochen, den Holocaust oder, wie unser Botschafter sagt, die Shoah.« Das Wort hatte ich noch nie gehört, aber ich wusste, was Holocaust bedeutete. Wir hatten Originalaufnahmen aus einem Propagandafilm sehen müssen. Mir war schlecht geworden. »Ich glaube, wir sind in Deutschland die erste Generation, die darüber in der Schule etwas hört. Meine Mutter sagt, man würde jetzt erst anfangen, über die Vergangenheit zu sprechen. 40 Jahre nach Kriegsende.« »Das ist spät«, bemerkte Rachel. Ich nickte. »Warum?«, fragte sie. »Ich vermute, weil es noch zu sehr wehtat. Es gibt die Familien der Überlebenden, die haben sowieso genug zu tragen. Dann sind da diejenigen, die erst nach dem Krieg so richtig bemerkt haben, was eigentlich geschehen war und welche Schuld unser Land auf sich geladen hatte. Das sind diejenigen, die wohl bemerkt haben, dass Nachbarn nicht mehr da waren, die aber allenfalls Gerüchte gehört hatten über irgendwelche schlimmen Gefängnisse und die einfach viel verdrängt haben. Die Mitläufer müssen jetzt damit fertig werden, was sie geduldet haben. Und ihre Kinder müssen herausfinden, wie sie weiterhin in diesen Familien leben können. Mir fiel auf, dass das hier unter die Treue-Definition von vorhin fiel. Man konnte und musste seiner Familie die Treue halten, aber man durfte das Unrecht nicht dulden. Und die Kinder der Täter, die sind, glaube ich, völlig allein. Ich schluckte. Rachel ebenso. Ich schämte mich für das, was in unserem Land hatte passieren können. Aber ich wusste auch nicht, wie ich jetzt in der Gegenwart den Kindern der Täter helfen konnte. Oder den Tätern selbst. Und dafür schämte ich mich ebenfalls. Während den Anfängen wiederholte ich mit fester Stimme: Ja, das wollte ich tun. Das würde ich tun. Und das habe ich auch getan. An fast jedem Tag meines Lebens. Immer dann, wenn es um Diskriminierung ging, wenn Menschen herablassend behandelt wurden, wenn es moralische Anwälte brauchte, ich war da, ich stellte mich dem argumentativen Kreuzfeuer, ich sprang in die Bresche. Egal aus welcher politischen oder geistigen Richtung der Angriff kam. Ich diskutierte sogar manchmal mit Wirtschaftsbossen und Ministern. Vor denen hatte ich, dank Rachel, keine Furcht mehr. Und manchmal hatte ich das Gefühl, dass ich vor deren Amt mehr Respekt hatte als sie selbst. Eine weitere Ungerechtigkeit. Nur hat es leider nichts genützt. Die Nazis marschieren wieder, und diesmal leider vielschichtiger. Meistens weisen sie den Begriff weit von sich, aber das Gedankengut ist klar erkennbar. Leider sind sie diesmal auf dem Trip, dass sie Inhalte besetzen, die jeder kennt und für etwas Gutes hält, und sie in der Gegenteil verkehren. Und sie nehmen aktiv Anteil an vielen Gruppierungen, deren Sprachrohre sie dann werden. Und wenn man merkt, dass eine ursprünglich gute Idee plötzlich einen Abgrund an Unmenschlichkeit bedeuten könnte, ist es zu spät. Und selbst dann verstehen sie sich noch vor dem Recht, formal herauszureden. Aber das ist gar nicht mal das Belastendste für mich. Wenn ich damals geahnt hätte, dass wir zu einer Art Generation dazwischen gehören würden. Wir sind die Kinder der Kriegskinder, mit der Hypothek des 20. Jahrhunderts, aber auch mit einer gehörigen Portion Gemeinsinn, nicht Untertanengeist. Und mit dem starken Gefühl, dass unsere Eltern und Großeltern hinter uns stehen. Auf der anderen Seite sind unsere Kinder mitunter der Meinung, dass es jetzt mal gut sei mit der Wiedergutmachung und dass Schuld oder gar Sühne gefälligst aus dem Wortschatz zu streichen seien. Gleich mit Termini wie Demut oder Ehrfurcht. Jedenfalls meinen das die Lauten unter unseren Kindern. Unabhängig davon, ob man die Einschätzung teilt, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen und sowieso jede Generation ihren je eigenen Weg finden muss, mit der Vergangenheit in der Gegenwart zu leben, treibt es mich um, dass wichtige Inhalte einfach von der schieren Masse ignoranter Aufschreie kaputtgeschlagen werden. Ignorant? Unwissend. Nicht idiotisch. Nein, es ist so, als sei all das, was ich in meiner Kindheit und Jugend als Grundlage menschlichen Zusammenlebens gelehrt worden bin, heutzutage nicht höher angesehen zu sein scheint als allerhöchstens Folklore. Ich finde das traurig, enttäuschend und gefährlich. Noch schlimmer aber ist, dass man das Gefühl hat, selbst nicht mehr zu der Gesellschaft zu gehören, in der man sein Leben lang gewirkt hat. Ein Wirken, das mit guten Gründen hinterlegt war, auch wenn es fehlbar war. Ich fühle mich überflüssig und habe das Gefühl, dass es vielen aus meiner Generation so gehen würde, wenn die nicht gerade mit pubertären oder studierenden Kindern gesegnet wären oder anderweitig von Sorgen geplagt, die augenblicklicher und längerfristiger Abhilfe bedurften und sie dementsprechend mit Beschlag belegten. Kinderlose in meinem Alter berichten mir manchmal von vergleichbaren Wahrnehmungen. Manchmal habe ich das Gefühl, das Universum sei irgendwo unterwegs falsch abgebogen und hätte uns auf der ursprünglichen Flugbahn weiterfliegen lassen. Oder vielleicht sind wir auch falsch abgebogen und finden den Rückweg nicht mehr. Ich weiß nicht, woran das liegt und kann nicht ausschließen, dass es jeder Generation des Übergangs in eine andere Phase gesellschaftlicher Entwicklung genauso geht. Andererseits steht fest, unsere Eltern und Großeltern haben, wie unzählige in anderen Ländern auch, in den Weltkriegen, besonders im Zweiten, Unsagbares erlebt. Oft vermischt mit echter oder vermeintlicher Schuld, sicherlich aber mit Urängsten. Wenn die Epigenetik recht hat, könnte es sein, dass diese Traumata auch unserer Generation, als einer der letzten Jahrgänge, die das betrifft, als Erbe auf den Schultern liegen. Wir müssen sie anerkennen und heilen. Aber wie? Und wie meistern wir unser eigenes Leben? Vermutlich stammt daher auch diese blöde Entscheidungsschwäche. Oder kam die von der Pubertät? Rachel hatte die jedenfalls nicht, die Entscheidungsschwäche. Die packte die Welt an. Und als Amerikanerin konnte sie im Alltag die Herausforderung, die mir Mahnung und Auftrag zugleich war, die ich in immer neue positive Ansätze verwandeln wollte, einfach beiseite schieben. »Lass es jetzt gut sein, du bist doch nicht schuld daran«, sagte Rachel. »Du bist nicht mit dieser Verantwortung belastet, du kannst froh sein«, sagte ich, reichlich direkt, aber ehrlich. Rachel war anderer Ansicht. »Uns sieht man nicht schräg an, weil wir Amerikaner sind. Und sollte das mal passieren, würden wir einfach drauf pfeifen. Aber wir hatten den Krieg in Vietnam. Mein Onkel ist dort gewesen. Er zuckt heute noch zusammen, wenn er ein Flugzeug hört. Mein Vater hatte Glück, er wurde nicht eingezogen. Ich weiß gar nicht genau, wieso. Ich glaube, weil er studierte und danach war er im diplomatischen Dienst. Außerdem... »Das ist doch nicht dasselbe«, entfuhr es mir. Ich dachte an Gaskammern und an Anne Frank im Hinterhaus. Ich bemerkte, dass ich Rachel mit aufgerissenen Augen angestarrt hatte. Und jetzt starrte sie mich an, mit noch riesigeren Augen. Nein, es war nicht dasselbe. Aber vom Vietnamkrieg und seinen Schrecken war in amerikanischen Serien häufig die Rede. Und das zu Recht. »Entschuldige«, stammelte ich, »sprich weiter.« »Bin fertig«, sagte sie. »Kann nicht sein«, widersprach ich. »Du sagtest, außerdem.« »Ja, richtig, aber das ist viel weniger wichtig.« »Sag es trotzdem«, ermutigte ich sie. »Außerdem muss ich meinem Vater bedingungslos gehorchen. Das ist auch sowas wie ein ererbtes geistiges Gefängnis, so ein bisschen jedenfalls. Ich kann mich nie entscheiden, mal etwas anders zu machen, als er es verlangt.« Leise sagte ich, »du tust es gerade, so wie jedes Mal, wenn wir uns treffen.« »Technisch gesehen nicht. Ich darf doch mit dem Hund spazieren gehen. Das soll ich sogar.« Ich lächelte und schwieg. Trotz all dieser Überlegungen, die sich uns in einem Alter aufdrängten, in dem sie einerseits besonders belastend waren, andererseits aber auch auf fruchtbaren Boden für den Willen zur Veränderung zum Positiven trafen, befanden wir uns zu jener Zeit noch im Schutzraum der Kindheit, zumindest mit einem Bein. Wenige Wochen später explodierte der havarierte Reaktor von Tschernobyl. Die Welt wirkte plötzlich giftgrün. Es war gefährlich, mit dem Erdboden in Kontakt zu kommen und bestimmte seiner Früchte zu essen. Wir lernten Worte wie Geigerzähler, Cäsium und Halbwertszeit. Jahre später starb unsere Nachbarin an Krebs. Niemand weiß, worin die Ursache lag. Der Privatmensch ist mit den Folgen ungerechten Handelns allein. Das war auch etwas, was ich ändern wollte. Ich bin ein Anti-Alleinsein-Mittel. Ich höre Menschen zu und bringe sie mit Gleichgesinnten zusammen. Es macht mich wütend, dass man auch nach Tschernobyl und mittlerweile auch nach Fukushima noch Atommüll in unsicheren Lagern wie der Asse und Moorsleben lagert. Und noch viel wütender macht mich, dass man in Braunschweig noch immer Atommüll neben Schulen und Wohnhäusern lagert. Von den dort gefährlich hohen und teils illegal erteilten, aber bestandskräftigen Genehmigungen ganz zu schweigen. 3,5 Jahre nach meiner ersten Begegnung mit Rachel fiel die Mauer, die Deutschland und die Welt in zwei Teile geteilt hatte. Im Jahr darauf wurde unser Land wiedervereinigt. Das heilte aber im Grunde keine Wunden. Es brachte lediglich einen kurzen Schwall von Aufbruchstimmung, die rasch in Gedankenlosigkeit und Geldgier erstickte. Treuhand ist bis heute nicht meine Vorstellung von einem Gründungsmythos. Aber es hätte einer sein können, wenn ernst genommen worden wäre, was das Wort an Gutem in sich barg. Jetzt gehört das Wort zu den Termini, die uns für geraume Zeit, vermutlich weit länger als unsere Lebenszeit sein wird, genommen wurden. Das darf nicht noch einmal passieren. In den ersten Apriltagen des Jahres 1986 feierte ich mit meiner Freundin Rachel aus den USA das Leben, die Freundschaft und die Tatsache, dass unser beider Länder offensichtlich zusammenarbeiteten. Man las es überall auf den Stoßstangen amerikanischer Autos. Partners in Peace. Ich erfuhr das US-Militär als Schutzmacht gegen die Russen, die ich aber auch nicht als Feinde betrachtete. Ich hatte lediglich Angst vor deren Bomben. Was Rachel und ich nicht ahnten, auch hier stand Veränderung an. In der ersten Hälfte der 90er schlossen im Verlauf der Reduktion amerikanischer Streitkräfte in Europa drei deutsche Standorte des US-Militärsenders AFN. Die Welt war dabei, sich ebenso stark zu verändern, wie wir Jugendliche es in den Jahren zuvor qua Pubertät getan hatten, beziehungsweise in jenen Tagen noch dabei waren zu tun. Und ich hoffe sehr, sie hat sich zum Besseren verändert. Auf jeden Fall haben diese Ereignisse uns geprägt und wir stehen in der Pflicht zu entscheiden, welche Aspekte der Vergangenheit wir an die jüngere Generation weitergeben werden und das dann nach Nennung der Fakten auch mit der entsprechenden Bewertung zu tun, notfalls auch sehr emotional. Denn vieles von dem, was wir erlebt haben, war zu Recht sehr emotional aufgeladen. Dass diese Botschaften die nächste Generation erreichen, liegt jetzt in unserer Verantwortung. Rachel und ich hatten für heute genug vom Rollenspiel und von tiefsinnigen Gesprächen und wir spazierten Arm in Arm zurück zum Bahnhof von Bad Godesberg. Wie immer um diese Zeit war sie hungrig und schwärmte davon, wie herrlich es wäre, wenn wir samstags hin und wieder am Drachenfels dinieren könnten. Da konnte man essen gehen. Ich ging nicht gern in Restaurants. Ich erwartete immer den typischen, und meistens erwartete mich der typische, Einheitsgeschmack von gekörnter Brühe mit Einlage und den Anblick von Ganzjahresgeranien auf niedrigen Fensterbänken. Außerdem roch es normalerweise zwar nicht ganz so scharf wie im Antiquariat, aber das Bouquet derartiger Lokalitäten erinnerte mich öfter daran. Oder an den holzgetäfelten Musikraum unserer Schule. Aber für Rachel würde ich das Risiko eingehen. Ich nahm mir vor, einen Monat lang mein Taschengeld zusammenzusparen, um uns ein kärgliches Mahl zu ermöglichen. Während wir uns angeregt unterhielten, mussten wir zunehmend mehr Menschen ausweichen, die uns entgegenkamen. Das Wetter war wärmer geworden und lockte kurzentschlossene auf den Drachenfels. Wir gingen Hand in Hand und quatschten munter weiter. Natürlich doch wieder über Hochtrabendes, so waren wir einfach. »Wir sollten noch einmal über das Konzept des Gründungsmythos parlieren«, sagte Rachel bewusst affektiert und spielte ein bisschen mit ihrem Halstuch. Eine entgegenkommende Dame mit Hornbrille und 60er-Jahre-Kleid schaute uns an, als hätten wir Nobelpreisverdächtiges gesagt. Ja, bei uns stand definitiv Nerd auf der Stirn. Wenngleich das damals natürlich noch nicht so hieß. Wir mussten lachen und taten rasch so, als würden wir husten. Das machte man damals so. Es war angeblich höflicher, das hatten wir aus Filmen gelernt. Die Dame hatte unser Manöver offenbar durchschaut und stöckelte lächelnd an uns vorbei. Ich behielt mein Grinsen im Gesicht. Das fühlte sich gut an. Nach allem, was du gesagt hast, bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass West Germany keinen echten Gründungsmythos hat, aber dafür das Grundgesetz. Trotzdem braucht man etwas, das einen emotional packt. Sowas wie die Fackelzüge der Nationalsozialisten, aber ohne deren Rasse, Blut und Boden waren. Eine Erzählung, die stark genug ist, um zu vereinen und das Beste in allen hervorzulocken. Und da habe ich mich gefragt, ob die Nibelungensage dafür geeignet wäre. Nach dem, was du gesagt hast, kann das nicht uneingeschränkt der Fall sein. Wir brauchen einen Gründungsmythos, der nicht von Rache und Ausschluss spricht, sondern jeden Menschen einschließt. Aber da die Sage von vielen gekannt und geschätzt wird, kommt sie nach wie vor in Frage. Ich meine, es gibt einen Kompromiss. Man sollte sich darüber verständigen, was am Überlieferten gut ist, und das dann behalten. In meiner Vorstellung wäre das so etwas wie Wagners Musik zu bewahren, aber ihrem Missbrauch vorzubeugen. Und zu wissen, wann man eine Pause braucht, damit man nicht zum emotionalen Wrack mutiert. Rachel sah mich an. Lange. Und ich war vermutlich stolz auf sie. Jedenfalls dachte ich, ja, Diplomatentochter. Mehr denken konnte ich gerade nicht. Bestimmt sah ich in dem Moment dämlich aus, aber das war nicht zu ändern. Rachel sah mich so komisch an, dass ich mich gezwungen sah, das nächstbeste Wort aufzunehmen, das in meine geistige Reichweite gelangte. Was würdest du unternehmen, wenn ich als Neuling zu lange Wagner hören und als emotionales Wrack hier rumhängen würde, fragte ich. Die Frage ist nicht, was ich tun würde, sondern was du tun würdest. Ich überlegte. Ich glaube, ich würde unseren Postboten überreden, dir eine Nachricht in die Mauerritzen von Burg Drachenfels zu legen. Rachel nickte. Gute Idee. Ich wusste, sie würde noch was sagen. Und tatsächlich, Wenn du ihn dazu überreden könntest, wäre es dann nicht logisch, wenn du auch selbst hinfahren könntest? Ich nickte vorsichtig. Dann wärst du aber kein emotionales Wrack.
Hä?
Ich war verwirrt. Ich glaube, wir formulieren das um. Wenn wir so emotional drauf wären, wie wir nur sein könnten, wobei wir aber in der Lage wären, selbst hierher zu kommen, was würden wir dann tun? Also ich würde die Nachricht vorbeibringen, sagte ich vorsichtig und kam mir wie ein Held vor. Genau, stimmte Rachel zu. Und vielleicht wartest du noch ein bisschen, ob ich vorbeikomme und dich tröste. Ja, sagte ich. Es klang zugleich wie ein Aussagesatz und wie eine Frage. Jetzt musste ich aber kontern. Und was würdest du tun, erkundigte ich mich, wenn du ein emotionales Wrack, wenn du so mega emotional drauf wärst? Rachel beugte sich zu mir, so weit, dass sie beinahe die kleine hellblaue Schultrinkflasche aus meiner Hosentasche genockt hätte, in die ich zur Feier des Tages Cola eingefüllt hatte. Ich fand das cool, trotz der Flaschenfarbe und auch trotz der Tatsache, dass Rachel die Flasche zu klein fand, weil sie in Amerika immer sehr viel Getränk auf einmal einschenken. Aber die Sache mit dem, was sie tun würde, schien kristallklar. Na, dann würde ich mit der Drachenfelsbahn zur Burgruine hochfahren und während der Fahrt nach dir Ausschau halten. Und wenn ich dich nicht entdecke, lege ich dir eine Nachricht zwischen die Mauersteine. Rachel lächelte. Und dann küsste sie mich. Und Siegfried und Brunhilde waren mir zur Abwechslung gerade mal völlig egal.